Startup Niedersachsen, der Podcast. Hashtag Lebkuchenrevolution. Seit 2015 erfinden die Gründerkousinen Alex und Anni vom Startup Lenchen den klassischen Lebkuchen neu. Erstmal vielen Dank, dass ihr beide heute hier zu Gast seid und eure Erfahrungen mit uns teilt. Wir kommen natürlich nicht um die Frage herum, die euch mit Sicherheit ständig gestellt wird. Was unterscheidet euer Produkt denn jetzt vom herkömmlichen Lebkuchen?
Ja, Niklas, erstmal auch herzlichen Dank für deine Einladung an uns. Wir freuen uns total, heute hier sein zu dürfen und die nächste halbe Stunde mit dir zu teilen, viele Fragen zu beantworten und können natürlich auch direkt in das Thema Lebkuchen einsteigen. Unser Rezept für unsere Lenchen, die wir backen, ist ein ganz altes Familienrezept von unserer Uroma von 1890. Und das Omachen hieß natürlich Lenchen, also haben wir es auch ihr zuliebe so genannt. Wir haben das Rezept Ende 2015 von meiner Mutter übergeben bekommen und dachten, es ist so ein wundervolles Produkt. Es wurde halt in der Region hergestellt, in der Harzregion, an Freunde und Familie und auch an erste Unternehmen verkauft. Und wir wollten daraus ein total modernes Produkt machen, was sich einfach vom aktuellen handelsüblichen, industriellen, gefertigten Lebkuchen unterscheidet. Sind weiterhin auf Handarbeit, haben wirklich nur beste Zutaten drin, die handverlesen sind. Und das Lenchen ist super saftig. Es ist so eine kleine Petit Four-Form, die man ganz schnell mit einem Haps in den Mund stecken kann und das dann so genießt.
Ihr überzeugt nach meiner Erfahrung oder nach meiner bisherigen Einsicht vor allem durch eure digitale Markenstrategie. Welche Erfahrungen habt ihr auf dem Weg dahin gemacht und was könnt ihr vielleicht angehenden Startup-Gründern mit auf den Weg geben, wie man eine digitale Brand aufbaut?
Also ich glaube, wir sind definitiv noch ein ganzes Stück weit entfernt, so ein digitales Brand zu haben, wie wir uns das vorstellen. Da arbeiten wir auch weiterhin massiv rein. Und haben tatsächlich in den letzten 4 Jahren seit Gründung des Unternehmens auch schon das ein oder andere Mal so alles nochmal hochgeworfen, überlegt, ob das wirklich so korrekt ist. Also du musst wissen, Lebkuchen ist natürlich ein sehr emotionales Produkt. Es ist ein Food-Produkt, etwas anderes als eine App, die man sich runterlädt. Und da eine digitale Marketingstrategie aufzubauen, ist schon herausfordernd. Zum einen, unsere Käuferschicht ist tatsächlich eher, ich hätte jetzt gesagt, ältere Semester, die vielleicht nicht ganz so viel sich online bewegen, weniger dann vielleicht auch online kaufen. Und die zu überzeugen oder dann auch zu erreichen mit einer Digitalstrategie, das ist schon tatsächlich herausfordernd.
Das ist definitiv so. Wir haben unseren ersten Online-Shop 2017 online gestellt. Weitere Verbesserungen kamen dann 2018 und 2019, aber auch da ist definitiv noch nicht unser Limit erreicht. Ganz grundsätzlich jetzt durch die aktuelle Situation, also die aktuelle Corona-Situation, werden wir massiv auf online umstellen. Also strategisch gesehen von unserer Seite aus haben wir mehrere Vertriebskanäle gehabt in der Vergangenheit. Das war einmal der stationäre Handel, bestehend aus Lebensmitteleinzelhandel und Concept Stores und Feinkostläden. Wir hatten selbst immer über die letzten Monate im Jahr einen Pop-up-Store. Wir haben Verkäufe online gehabt. Wir haben aber auch B2B-Geschäft gehabt. Und wenn wir jetzt uns mal die Situation angucken, müssen wir einfach davon ausgehen, dass doch sehr viele unserer Kunden es vielleicht am Ende des Jahres gar nicht mehr geben wird. Also definitiv kein Bedarf da ist an einem physischen oder nicht mehr der Bedarf so hoch ist an einem physischen Verkaufsort. Ja? Dementsprechend werden wir definitiv dieses Jahr alles auf online setzen, komplett. Also Amazon, eigenen Online-Shop, Affiliate, Performance-Marketing, alles, was man sich irgendwie so vorstellen kann, um dort definitiv die Lücke für uns auch zu schließen. Und das ist auch schon immer der Weg gewesen, in den wir uns hineinentwickeln wollten. Also wir wollten Lebkuchen 2.0 nicht nur am Produkt verändern, sondern auch digitalisieren.
Das heißt, Corona war jetzt ein Stück weit ein Schlüsselereignis für euch, um den Vertrieb komplett auf online umzustellen. Ich frage mich dann natürlich, wie sah es vorher aus? Das heißt, was für eine Gewichtung hattet ihr vorher drin? B2B, B2C, online, offline in den Stores, bevor ihr es jetzt vielleicht komplett auf Online-Vertrieb umstellen wollt?
Tatsächlich spannend ist, dass nicht erst Corona uns dazu gebracht hat, zu sagen, wir wollen wesentlich mehr online machen, sondern der Punkt kam schon vorher. Allerdings ist es so, gerade hier in Deutschland, wenn man ein Foodprodukt auf den Markt bringt, kommt man um den stationären Handel nicht umhin. Das ist unsere Erfahrung, die wir gemacht haben. Worüber bekommt man Reichweite? Viele Konsumenten gehen einfach eben noch gerne in den Laden und schauen sich das Produkt an, beziehungsweise die Verpackung, und kaufen dann. Und das haben wir im ersten Jahr auch gemerkt. Wir wollten eigentlich grundsätzlich von vornherein mit dem eigenen Shop das meiste an Umsatz generieren. Aber wenn keiner weiß, worauf er zugreifen soll oder Lenchen dann so noch nicht kennt, wir hatten kein großes Marketingbudget, was wir investieren konnten, dann ist das natürlich schwer, die Leute auf den eigenen Shop zu bekommen. Haben wir dann auch recht schnell gemerkt und sind dann halt wirklich auch in den stationären Handel nochmal massiv gegangen. Das war dann 2017 bis 2019, waren auch bei 150 Händlern deutschlandweit gelistet. Und das ist genau der Punkt, was jetzt durch Corona beschleunigt wird. Wir gehen eben davon aus, da wir sehr viel kleinere Händler auch haben, viele Feinkost- und Concept-Stores, was Annette schon gesagt hat, dass es davon viele vielleicht auch gar nicht mehr geben wird zur Weihnachtssaison. Und rechnen einfach damit, dass uns da schon ein erheblicher Umsatzanteil wegbricht. Und das wollen wir tatsächlich kompensieren, indem wir online ausweiten. Und es unterstützt eben auch genau die Gedanken und die Strategie, die wir halt erarbeitet haben. Also Corona legt nochmal so die Lupe auf genau diesen Punkt und setzt uns unter Druck, das jetzt halt auch schnellstmöglich umzusetzen.
Ich habe in diesem Zusammenhang das Konzept Hannover Made gesehen. Das heißt, ein Store in der Galerie Luise, wo tatsächlich nur Produkte aus Hannover verkauft werden. Inwieweit hat euch das geholfen, eure Lebkuchen an den Mann zu bringen? Und könnt ihr euch vielleicht auch vorstellen, dass man sowas auf ganz Niedersachsen ausweitet?
Also ich kann ganz kurz mal erzählen, wie das angefangen hat. Wir haben natürlich eine Verkaufsfläche für unseren Lebkuchen gesucht. Haben uns dann tatsächlich ein Ladenlokal angeguckt und es war einfach viel zu groß, als dass wir jetzt sagen konnten, okay, zacki, 150 Quadratmeter nur mit Lebkuchen voll. Erschien uns tatsächlich ein bisschen überdimensioniert und dann haben wir angefangen, Bekannte und Freunde zu fragen, hier aus der Region, die auch tolle Produkte haben, ob sie nicht in den Laden mit einziehen wollen, ob wir uns den nicht teilen. Und das machen wir jetzt mittlerweile schon im dritten Jahr und es ist tatsächlich eine immer wachsende und größere Community darum geworden. Die Leute kommen sehr gerne in den Laden, weil diese Art von Angebot so sonst nicht erhältlich ist hier in der Stadt. Viele wissen überhaupt gar nicht, dass es die Produkte gibt, was die Leute überhaupt machen und dass Hannover einfach so viel zu bieten hat.
Ja, was wir immer wieder hören, und das war halt sehr schön, wir haben natürlich da direkten Kontakt zum Endkunden gehabt in unserem Pop-Up-Store, dass Leute reinkamen und gesagt haben, Mensch, super, das in unserer Stadt in Hannover, total toll, ne? Und das können wir jetzt ja auch mal verschenken, jetzt haben wir auch endlich mal was Tolles. Also, und dass sie das hier machen und gut, als junge Menschen und so tolle Produkte, das war uns gar nicht bewusst, weil man findet tatsächlich die Produkte, die bei uns sind, schon vereinzelt auch in anderen Läden. Allerdings natürlich so gebündelt und so aufbereitet, also quasi kuratiert schon als Geschenk oder auch für einen selbst, das hat man so nicht. Und deshalb haben wir schon von Jahr zu Jahr also immer mehr Zuspruch auch erhalten, auch ganz positive Pressestimmen bekommen. Und ja, was Annette gerade meinte, wir wachsen von Jahr zu Jahr, nicht nur im Umsatz, sondern tatsächlich auch mit Produkten. Also wir hatten im letzten Jahr, und das hat uns sehr gefreut, ein ganz junges Unternehmen auch mit an Bord mit einem tollen Olivenöl, die halt so vielleicht gar keine Chance gehabt hätten, sich jetzt erstmal am Markt auszuprobieren. Und das finden wir halt in dem Moment gut, weil wir sagen, wir wissen ja selber, wie schwer es bei uns war zu starten und wir möchten halt einfach unser Wissen weitergeben oder auch die Plattform bieten, jetzt fernab des Lebkuchens, sondern ja anderen ermöglichen, vielleicht auch ein tolles Produkt dann an den Endkunden zu bringen. Und somit profitiert ja jeder davon. Also nicht nur wir, nicht nur der, der das Produkt herstellt, sondern letztlich auch der einzelne Hannoveraner, der die Produkte kauft und genießen kann.
Und trotzdem, obwohl ihr sagt, das ist ein wertvoller Vertriebszweig, wollt ihr jetzt zukünftig komplett auf online umstellen?
Ja, also man kann, glaube ich, sagen, auch aus der Erfahrung heraus, die wir teilen mit anderen Food-Startups, dass schon ein ähnlicher Weg abzulesen ist. Also nicht nur bei uns und nicht nur, weil wir Lebkuchen haben, sondern man muss immer bedenken, wir haben ein Produkt, was produziert werden muss. Das muss hergestellt werden. Das lässt sich nicht so einfach skalieren wie eine App. Ja? Und das muss man ja auch bedenken, man muss erstmal einen Produzenten finden. Wir in unserem Fall durften gar nicht selbst produzieren, denn handwerksrechtlich steht Lebkuchen unter Meisterzwang. Das heißt, es muss tatsächlich ein Bäcker oder Konditormeister herstellen, sind wir beide nicht von Haus aus. Und wir wissen zwar, wie der Lebkuchen schmecken soll und wir haben das jahrelang in der Familie gebacken. Es ist allerdings was ganz anderes, wenn du plötzlich Tonnenteig anrührst, anstatt zu Hause zu backen und das im Ofen zu verarbeiten. Also natürlich brauchst du da eine gewisse Expertise und finde erstmal diesen Partner. Das ist schon mal die erste Hürde, ohne sagen zu können, was verkaufe ich denn eigentlich wirklich? Ja? Also diese Zahlen hatten wir am Anfang ja gar nicht. Wir haben zwar einen schönen Businessplan erstellt, der ist hinten und vorne nicht aufgegangen. Und wir werden immer wieder gefragt, ist das ein Fulltime-Job? Ja, das ist mehr als ein Fulltime-Job. Also wir können jedem abraten, der lieber seinen klassischen 9-to-5-Job macht, ein Startup zu gründen, egal ob im Food-Bereich oder woanders. Also es gab Zeiten, da haben wir 80-Stunden-Wochen gehabt mit Messen etc. Und nichts verdient, also wirklich nichts. Wir haben uns quersubventioniert, wir haben unsere ganzen Ersparnisse da reingesteckt, weil wir halt auch unbedingt wollten, dass es funktioniert und haben dann einen kleinen Kredit aufgenommen am Anfang. Ja, und so haben wir uns weiter lang gehangelt bis zu dem Punkt, als wir sagten, so jetzt gehen wir den nächsten Wachstumsschritt und jetzt bedarf es nochmal Geld von außen. Und da haben wir dann Investoren an Bord geholt. Und da auch ein wichtiger Punkt, nur weil man Investoren an Bord hat, heißt das nicht, dass plötzlich die Schatulle aufgemacht wird und das Geld fließt. Wir verdienen auf sehr niedrigem Niveau. Also ich habe als Studentin mehr Geld zur Verfügung gehabt als jetzt. Das ist eine bewusste Entscheidung, das muss man wollen. Und ja, wir wollen das weiterhin, weil wir daran glauben, weil wir an die Zukunft des Unternehmens und an das Produkt glauben. Aber das ist das, was Annette meinte, man braucht einen sehr langen Atem in diesem Bereich, um Fuß zu fassen. Im Food-Bereich in Deutschland ist sicherlich sehr besonders und sehr speziell. Und jetzt sind wir auch gar nicht im Massenmarkt. Das können wir mit dem Lebkuchen gar nicht, so wie wir ihn produzieren. Es ist ein wahnsinniger Verdrängungswettbewerb, dem wir entgegentreten. Und wir sind ja ein sehr hochpreisiges Produkt. Und das kann sich auch nicht jeder leisten.
Jetzt habt ihr schon gesagt, dass es gewisse persönliche Einbußen mit sich bringt, wenn man so ein Startup-Baby hat. Jetzt ist Alex ja auch noch Mutter und ihr seid auch noch familiär verbunden. Wie kriegt man das alles unter einen Hut? Und wie könnt ihr Frauen in Deutschland Mut machen, zu gründen?
Wir werden immer wieder auf den Punkt angesprochen. Vielleicht fange ich mal an. Du sprachst zum einen unser Familienverhältnis an. Wir sind Cousinen. Und ja, das ist eine sehr besondere Dynamik, natürlich in einem Familienverhältnis zueinander zu stehen und dann zu gründen. Man wälzt ja plötzlich ganz andere Themen, die nicht immer schön sind. Und wir hatten auch gemeinsam extrem hohe Höhen und auch ganz tatsächlich tiefe Tiefen. Haben das aber immer wieder gut in den Griff bekommen. Und ich glaube, auch gerade da ist das unsere Stärke, weil wir eben familiär verbunden sind. Haben wir uns zusammengerauft, haben aber auch da an gewissen Punkten gesagt, wir arbeiten mit einem externen Coach zusammen, der uns halt hilft, einfach ja, solche Themen aufzuarbeiten. Man nimmt immer sehr vieles an, fast wie in einer Ehe, vom Partner und sagt, ja warum, das muss der doch verstehen, der kennt mich doch. Nee, so ist es eben nicht. Und gerade wenn es dann halt um Firmenthemen geht, da muss man einfach ganz klares Verständnis auch von dem anderen haben. Und ich finde, das haben wir ganz gut in den letzten 4 Jahren doch hinbekommen. Jetzt war bei mir tatsächlich nochmal ein weiterer Punkt. Ich bin in den letzten 4 Jahren 2-mal Mama geworden. Also habe 2 kleine Kinder bekommen. Und das musste meine Geschäftspartnerin und Cousine natürlich aushalten an der Stelle. Und das ist auch sicherlich nicht immer einfach, weil es ist eine romantische Vorstellung zu denken, okay, man ist selbstständig, man hat ja jetzt besonders viel Zeit, was man sich einteilen kann und kriegt es gut hin, Mutter sein und Kind nebenbei. Es ist schon durchaus eine große Herausforderung, weil ja, Lenchen ist auch mein Baby und jetzt habe ich auch noch tatsächlich 2 weitere Babys und es gibt schon Momente, da fühlt man sich so, als würde man so keinem richtig gerecht werden. Das geht sicherlich vielen Frauen, gerade jetzt aktuell in der Corona-Krise und vielen Müttern auch so, auch Vätern, das will ich gar nicht ausnehmen, die jetzt Homeschooling machen müssen oder die Kinder betreuen, die angestellt sind und nicht noch zusätzlich selbstständig oder eine Selbstständigkeit. Aber gerade für Selbstständige, und das habe ich halt so am eigenen Leib zu spüren bekommen, ist es so, dass man komplett durchs Raster fällt, wenn man Mutter wird. Dafür gibt es einfach gar keine Regelung, ne? Also man ist gar nicht abgesichert, man muss das alles privat übernehmen, Krankenkasse weiterzahlen. Und das war dann tatsächlich so, dass ich bei dem zweiten Kind oder bei dem ersten, ich weiß es gar nicht, nach 2 Wochen dann schon wieder in den ersten Telcos war. Da stellte sich gar nicht die Frage, ist das jetzt Kind oder Beruf? Also es war einfach klar. Jetzt ermutigt das vielleicht nicht gerade unbedingt andere Frauen. Trotzdem kann ich sagen, man ist ja in gewisser Weise doch dann sehr selbstbestimmt in seinem Unternehmen, gerade als Geschäftsführerin und Gründerin. Und kann ja trotzdem sagen, wenn man daran glaubt, weiterhin, das ist eine Investition in die Zukunft, das ist jetzt tatsächlich in Momenten anstrengend. Es kann es aber auch ohne Kinder sein. Also es ist für mich, ich habe noch nicht den heiligen Gral gefunden, wie man mehr Frauen zum Gründen bekommt. Ich würde mir das durchaus sehr wünschen. Ich glaube, Frauen gründen anders und haben eben auch genau aufgrund der Kinderthematik ein anderes Sicherheitsbedürfnis. Und ganz sicherlich braucht es andere Rahmenbedingungen, die geschaffen werden müssen. Und ja, da zähle ich halt dann schon tatsächlich auf Politik, auf andere Unterstützung zur Gründung, die das dann vielleicht auch ermöglichen, dass mehr Frauen sich ermutigt fühlen, zu gründen.
Das heißt, in puncto Kinderbetreuung und auch finanzielle Sicherheit brauchen wir auf jeden Fall noch Initiativen und Anreize, um mehr Gründerinnen in Deutschland hervorzubringen. Du hast jetzt auch die allgemeinen Höhen und Tiefen angesprochen von eurem Weg mit Lenchen. Mich würde jetzt einfach mal interessieren, was waren vielleicht besonders positive Lichtblicke auf eurem Weg und was waren vielleicht eher Fallstricke, die ihr erlebt habt und vor denen ihr andere vielleicht bewahren könnt?
Also ich fange erstmal mit was Positivem an. Ich finde es wunderbar, an welchem Punkt Alex und ich aktuell miteinander sind, eben gerade durch viele Höhen und gerade eben auch durch tiefe Tiefen, über die wir gleich ja nochmal sprechen können, was alles so auf dem Weg passiert ist, haben wir es tatsächlich nicht verlernt, miteinander zu sprechen und auch über schwierige Themen miteinander zu sprechen. Und ich glaube, jeder war immer bereit, Kompromisse einzugehen und auch einen Schritt auf den anderen zuzugehen. Also es gab sicherlich auch mal Momente, wo man vielleicht keine Lust hatte, miteinander zu reden, aber es war immer klar, das ist hier nicht sachdienlich. Also wir müssen gucken, auf welcher Ebene sprechen wir hier jetzt gerade? Sprechen wir jetzt gerade auf Firmenebene? Sprechen wir hier gerade auf privater Ebene? Oder sprechen wir hier gerade tatsächlich auf höchstpersönlicher Ebene? Das war nicht immer einfach, wirklich das trennen zu können. Aber wir haben viel daran gearbeitet. Und ich bin wahnsinnig, wahnsinnig froh, dass wir das mittlerweile nach tatsächlich 3, 3,5 Jahren, die wir wirklich jeden Tag miteinander arbeiten und uns sehen, so gut hinbekommen haben. Und ich kann nur jedem tatsächlich den Mut machen, auch in schwierigen Beziehungen sich nicht einfach umzudrehen und wegzugehen. Weil natürlich kann jeder irgendwie Happy Sonnenschein und gute Laune miteinander teilen, aber es geht ja dann tatsächlich, wenn es ans Eingemachte geht, darum, wie kommt man miteinander klar und schafft man es auch, Probleme miteinander zu lösen. Und da einfach wirklich dran zu bleiben und auch hinzuhören, was der andere braucht, wer der andere ist, aber auch was man selbst braucht und auch wer man selbst ist. Und da haben wir eine gute Balance jetzt gefunden miteinander. Aber es hat auch gedauert, bis man sich eingeruckelt hat. Aber es war auf jeden Fall alles wert.
So viel vielleicht zur persönlichen Ebene. Jetzt auf unternehmerischer Ebene, Alex. Wie sieht's da aus? Besonders positive oder negative Erlebnisse?
Tatsächlich hatten wir in den letzten Jahren doch einige negative Erlebnisse. Am Anfang spricht man immer so schön über Herausforderungen und die nimmt man so ganz sportlich und sagt, das ist klar, auf dem Anfangspfad, ne, da gibt es den einen oder anderen Fallstrick, den man definitiv mitnimmt. Glaube ich, ist auch wichtig, indem man dann andere Herangehensweise an die Themen hat und vielleicht so ein bisschen auch diese Anfangsromantik ablegt. Wir hatten aber tatsächlich auch eine ganz extreme Situation, die ich jetzt im Nachgang nicht mehr so als negativ betrachte, sondern auch als große Chance. Und wir hatten schon mal eine Krise vor dieser gesamtweltwirtschaftlichen Krise. Und zwar haben wir für die Fernsehsendung Höhle der Löwen gedreht. ist sicherlich einigen bekannt. Und das war für uns an einem Punkt, das war in 2018, nach 2 Jahren Gründung, total super, weil wir gesagt haben, Mensch, jetzt ist das genau der Schub, den wir brauchen nach vorne heraus. Und das katapultiert uns echt jetzt in die richtige Richtung. Und wir bekommen plötzlich ganz viel Aufmerksamkeit. Das Produkt, also nicht wir als Gründerin, sondern das Produkt. Und 4 Millionen Zuschauer im Durchschnitt sehen das. Das könnten wir uns ja gar nicht leisten, wenn wir das irgendwie in Marketing investieren müssten, so viele Leute zu erreichen. Es ist bei uns nicht ganz so gut ausgegangen. Also wir wurden nicht ausgestrahlt. Das war dann tatsächlich etwas, was uns ziemlich den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Wir haben massiv vorfinanziert in die Produktion. Also es war tatsächlich so, dass die Ausstrahlung Mitte November hätte erfolgen sollen. Und Anfang November kam eine lapidare E-Mail vom Produktionsteam mit den Worten, ja, es tut uns leid, dramaturgisch passt ihr jetzt nicht mehr rein. Lebkuchen kann man halt nicht eine Woche vor Ausstrahlung produzieren, vor allen Dingen nicht in der Menge, die da bestellt wird nach so einer Folge Höhle der Löwen. Und daher haben wir ein halbes Jahr von Dreh bis dann eigentlich zum Ausstrahlungstermin wirklich dran gearbeitet, zu produzieren, die Website umzubauen, also wirklich massiv auch investiert und saßen dann plötzlich auf ganz viel Ware, die ja ein Mindesthaltbarkeitsdatum aufgedruckt hatte, auf ganz viel Lebkuchen, der ja hier in Deutschland nur zu Weihnachten gegessen wird und haben dann gesagt, okay, es ist Anfang November, wir haben jetzt faktisch 7 Wochen, das alles abzuverkaufen. Es war uns schon klar, das wird nicht funktionieren, was machen wir jetzt? Also oder gehen wir direkt zum Amtsgericht, ne? Das war schon ein sehr negativer Moment, rückblickend betrachtet. Wir sitzen ja jetzt bei dir, jetzt ist es 2020 und wir haben die Corona-Krise. Lenchen lebt noch und wir tun es auch. Also wir sind nicht zum Amtsgericht gegangen, mussten es auch nicht, muss man dazu sagen. Klar, also ganz, ganz enges Liquiditätsmonitoring durchgeführt über 6 Monate, um zu gucken, ja, geht es nach vorne heraus noch? Mussten unsere Investoren auch wieder mental überzeugen und an Bord holen und sagen, okay, seid jetzt mit uns verhaftet, aber lasst uns nicht fallen und es klappt schon nach vorne heraus und wir zeigen euch unseren unternehmerischen Kampfgeist. Das war sehr herausfordernd. Rückblickend betrachtet, wie gesagt, können wir es schon als Chance sehen, weil dadurch waren wir gezwungen, wirklich alles nochmal zu hinterfragen, alles hochzuwerfen, zu sagen, ist es das überhaupt noch? Wir sind jetzt so fokussiert gewesen auf Höhle der Löwen, nur auf diesen einen Moment. Das war doch vielleicht grundsätzlich gar nicht so richtig. Ja? Und haben daraus unglaublich viel gelernt, nicht nur über uns, sondern tatsächlich auch über viele diverse andere Dinge, vielleicht auch viel in diesem Austausch mit Investoren, mit Bankern, wie man da zukünftig mit umgehen sollte. Also das hat uns schon stärker gemacht und ich glaube, die Resilienzfähigkeit ist schon sehr gewachsen, was uns jetzt aktuell in dieser Corona-Situation ja sehr zugutekommt. Es ist schade, so viel Zeit liegt nicht zwischen den Krisen und wir waren jetzt gerade dabei, so durchzustarten, zu sagen, so 2020 wird jetzt unser Jahr, wo wir den Schalter wieder umlegen. 2019 war tatsächlich noch viel Konsolidierung und Aufräumarbeit. Und jetzt kam Corona. Also gut, aber wir können davon zehren, was wir halt schon einmal durchgemacht haben in der Krise und haben da auch überlegt zu sagen, vielleicht geben wir das auch einfach mal weiter an die anderen Startups, die wir kennen, gerade im Food-Bereich, die ähnliche Themen haben. Vielleicht ganz aktuell für dich, also unsere Lieferkette ist auch, die ist tot. Das muss ich jetzt langsam wieder aufbauen. Wir sind trotzdem noch vergleichsweise entspannt, weil wir jetzt in der Nebensaison sind. Wir produzieren ab Sommer wieder und glauben, bis dahin erholt es sich schon. Aber es gibt natürlich andere Food-Startups, bei denen sieht es halt ganz arg aus. Obwohl man ja jetzt sagt, Lebensmittel wird jetzt verkauft. Aber das ist halt eher das Klopapier, ne? Und weniger der Feinkostlebkuchen für 7,80 Euro. Und daher haben wir gesagt, okay, wir geben das weiter an Wissen, was wir in unserer Höhle der Löwenkrise erlangt haben und helfen vielleicht anderen, indem wir Mentoring machen oder auch ganz konkret mit Tipps und Tricks, mit Liquiditätsplanungen, dass man vielleicht nochmal mit einem wachsamen Auge drauf guckt. Ja, das haben wir jetzt tatsächlich die letzten Wochen doch schon häufiger gemacht. Also hat es auch was Positives, dass man da einmal so durchgelaufen ist.
Das heißt, wenn ich jetzt ein Food-Startup bin aus der Region, könnte ich an euch herantreten und ihr werdet grundsätzlich gewillt, da wo es eben passt, Hilfestellung zu leisten.
Also wir haben tatsächlich ja schon auch nur begrenzte Kapazitäten. Das haben wir jetzt alles gemacht in unserem Ökosystem, in dem wir ohnehin schon bekannt sind. Aber ja, wir wurden jetzt auch wieder angesprochen von einem Food-Startup, was gar nicht aus der Region war, sondern aus Süddeutschland, die über einen Zeitungsartikel auf uns aufmerksam wurden und auch gefragt haben. Und natürlich, ja, was kostet das schon? Ist vielleicht ein Telefonat und eine Stunde, also unserer Zeit. Und das sind wir schon durchaus gerne bereit zu geben. Aber wir sind halt keine Unternehmensberater, ne? Das muss man immer dazu sagen. Wir können ganz haptische Tipps geben. Und ja, einfach aus unserer Erfahrung heraus berichten und dann muss jeder selber sehen, wie er damit klarkommt.
Abschließend würde ich mich sehr freuen, wenn ihr beide nochmal vielleicht 3 Punkte nennt aus euren Erfahrungen jetzt. Tipps für ein Food-Startup. Was sind die wichtigsten 3 Kernaspekte, die ihr jemandem, der ein Food-Startup gründen will, mit auf den Weg geben würdet?
Ich sage, Punkt Nummer 1 ist definitiv einen langen Atem zu haben. Das ist keine Sache, die von heute auf morgen passiert. Immer dranbleiben, immer fokussiert bleiben und auch wirklich schwierige Zeiten schaffen, durchzustehen.
Ich würde sagen, legt die Romantik ab. Dazu muss man vielleicht nochmal sagen, wir haben am Anfang wirklich unglaublich viel in das Design investiert, nicht nur an Geld, sondern auch an Zeit. Finden es weiterhin total schön, aber hätten wesentlich schneller sein können. Auch in Verpackungsthematiken etc. Also da vielleicht nicht die 100. Schleife drehen, sondern schon das Produkt ja, relativ schnell auszuprobieren. Wobei auch da Punkt 2, Iteration im Food-Bereich. Gehst du einmal raus an den Markt und es ist was falsch mit dem Produkt, vergraulst du dir halt auch extrem viele Kunden, die du dann vielleicht schon hattest. Das heißt, da muss man natürlich schon auch einen eigenen Anspruch haben, einen eigenen hohen Anspruch und den halt auch weiterhin durchziehen. Und das geht halt eben viel, indem man, ja, wie Annette meint, jetzt zum Beispiel den Teig erstmal ausprobiert, in unserem Fall auf einer großen Maschine. Das wird dann nicht so richtig was. Dann nicht gleich versuchen zu verkaufen und Geld zu verdienen, sondern erstmal nochmal wahrscheinlich einen zweiten Teig anzusetzen. Ne? Um das mal simpel zu auszudrücken. Und dritter Punkt ist tatsächlich Nerven. Nicht Nerven im Sinne von im Kopf die Nerven, sondern nerve andere Leute, nerve dein Netzwerk, nerve deinen Produzenten. Das haben wir viel zu wenig am Anfang gemacht. Wir haben oft da gesessen und gesagt, okay, ja gut, wenn das so jetzt gemacht werden muss, dann machen wir das jetzt so. Auch das kostet unglaublich viel Geld, ne? Und Zeit und dann wiederum Nerven. Mhm. Und das hätten wir uns schon durchaus ersparen können. Also da einfach sich selbst und seinem Bauchgefühl treu bleiben und auch einem Produzenten sagen, nee, warum muss das jetzt so gemacht werden? Ich komme zwar nicht vom Fach, aber ich will es jetzt wissen und warum kann man es nicht so machen? Und vielleicht kriegt man da dann doch auch noch eine Verbesserung hin.
Dann würde ich sagen, apropos Nerven und Zeit, vielen Dank, dass ihr beides heute hier investiert habt. Und vielen Dank nochmal.
Ja, sehr gerne. War sehr schön.
Thank you.